Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserer Wolfsreise. Und wir steigen gleich ein, ohne Wolfsheuler, denn der zweite Teil setzt genau dort ein, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar erinnert euch an die Situation zurück, falls ihr den ersten Teil vor längerer Zeit gehört habt. Ich habe die nächtliche Spurensuche abgebrochen, mitten in der Nacht an einer Stelle, in der die beiden Wölfe sich getrennt haben und der Rüde, das größere Tier, auf der Straße in Richtung Dorf gelaufen ist und mich dann erinnern dürfen, dass tags zuvor ein Freund mir mitgeteilt hat, dass er einen Wolf gesehen hat, der ihm aus dem Dorf entgegenkam. Und an diese Stelle sind wir diesmal mit Licht und Sonnenlicht, meine ich damit, Helligkeit, zurückgefahren, haben dort das Auto hingestellt. Und ich habe es schon erwähnt, meine Frau, mein Sohn waren mit dabei. Ist immer grundsätzlich gut, nicht alleine Spuren zu lesen. Denn vor allem, wenn wir soziale Tiere verfolgen oder deren Spuren verfolgen, ist das super hilfreich und gibt nochmal ein ganz stimmigeres Bild, wenn mehrere Menschen auf unterschiedlichen Fährten unterwegs sind. Also wer bei dem Beispiel jetzt von der Vornacht zwei Menschen, zwei Fährten. Und ich sehe, kann dann richtig in der Landschaft optisch sehen, wie weit sich die beiden Tiere voneinander entfernen. Man kann sich gegenseitig zurufen, ah, hier ist was passiert, komm mal her, guck mal. Und man hat immer noch eine zweite Meinung, um nicht zu vorschnell zu sein mit seinen eigenen Interpretationen. Noch genialer ist das zu dritt oder zu viert, wenn man dann wirklich drei oder vier Tieren folgt. Wird das Bild einfach viel deutlicher. Also war das durchaus ein Vorteil und wir haben die Spur aufgenommen an der Stelle, wo das Tier aus dem Ort wieder herauskam und ja nun 2 Tage zuvor die Sichtung stattgefunden hat. Und meines Erachtens war das der Rüde. Ich bin dem gefolgt und er entfernt sich aus dem Dorf, aber da waren noch so ein paar Häuser außerhalb dieses, also am Dorfrand und eins der Häuser, der hat da war abgezäunt außen mit einem Stromzaun, 90er Stromzaun, also 90 cm hoch. Und ich kenne dieses Grundstück schon sehr gut, weil dort eine schöne Brücke in der Nähe ist. Und unter der Brücke lässt sich zu allen Jahreszeiten und zu allen Witterungen immer wunderbar Spuren lesen. Denn dort unten werden die ja wie festgehalten und da ist der Sand immer trocken. Und deswegen bin ich da öfter und immer wieder, wenn man diesem Grundstück zu nahe kommt, hört man dieses Kläffen. So ein typischer Wachhund, großes Tier, mächtiges Tier, starkes Tier. Ich weiß nicht genau, was für eine Rasse das ist. Jedenfalls, sobald man auf 10, 15 Meter in dieses Grundstück rankommt, wäh, wäh, wäh. Und der ist immer draußen in diesem eingezäunten Areal. In den letzten Monaten habe ich dort Pferde gesehen und Esel. Und das wechselt mal ab und zu. Und entlang dieses Grundstücks, und es ist ein großes eingezäuntes Areal, also vielleicht 150, 200 Meter mal nochmal 80 Meter und dann nochmal 250 zurück. Groß relativ für die paar Tiere, die er hat. Entlang dieses Zaunes ist dieser Rüde gelaufen. Und zwar wirklich in einem absolut perfekten Abstand von 20, maximal 40 Zentimeter neben diesem Zaun. Und ab und zu stehen bleibend, rüberschauend. Und nun ist anhand der Spuren natürlich nicht nachvollziehbar, ob der Hund dort drin gewesen ist, während der Wolf da langläuft. Bin mir ziemlich sicher, dass keine größeren Tiere drin gewesen sind. Also manchmal ist der Hund halt auch allein dort eingesperrt. Aber jetzt hatte ich folgendes Bild. Ich bin davon ausgegangen, es war mein Gefühl, es ist anhand der Spuren, wie gesagt, nicht zu beweisen, dass der bewachende Hund drin ist, der große Rüde, der Wolf, da draußen ist und er fast so, es wirkte fast so wie eine Provokation, entlang dieses Zaunes läuft und beide Tiere sich aber wo gewahr sind, dass zwischen ihnen diese dünne, fast nicht sichtbare, großer Maschenzaun Barriere ein doch existierender Schutz ist, weil erstens Hunde nicht so gerne springen, außer man trainiert ihnen das an. Vor allem wilde Hunde, also Wölfe, die können das. Die tun es einfach nicht gerne. Und dann ist Strom drauf. Vielleicht haben wahrscheinlich der Hund hat auf jeden Fall schon Erfahrung gemacht damit. Bin ziemlich sicher, dass der da schon eine gewischt bekommen hat. Und womit berühren sie dann meist den Zaun? Erstmal mit ihrer Nase. Das ist so die empfindlichste Stelle am Tier. Auf jeden Fall wirkte das innere Bild, das mir kam, während ich dieser Fährte folgte, war wirklich so ein, der Hund drin dreht völlig durch, dreht voll am Zeiger. So wie in dem Augenblick, als ich auf der Fährte war. Kann natürlich auch sein, dass diese Wahrnehmung da in der Gegenwart meine Interpretation stark beeinflusst hat. Spielt auch nicht wirklich so eine Rolle, denn wenn dort kein Tier drin gewesen ist, waren auf jeden Fall die Düfte und die Gerüche von wenigen Stunden zuvor in der Nase dieses Wolfes, der da investiert hat, neugierig sich das gesamte Grundstück angeschaut hat. Und der ist quasi einmal wie so ein U um dieses Grundstück rumgelaufen. Am Ende musste er dann, da war eine Sackgasse, große Brombeerhecke, Straße, Häuser, ist er umgedreht, 90 Grad, 180 Grad, um die eigene Achse, um eine Längsachse des Grundstückes wieder zurückzulaufen. Also warum ich das so detailliert erzähle, ist, der hat quasi ganz genau gewusst, was er da tat, was er da tut. Dem war ganz klar, der hatte eine Intention. Und meine Idee ist halt, der wollte gucken, ob da was drin ist oder nicht, oder ob der Zaun wirklich dicht ist, ob nicht irgendeine Nachlässigkeit stattgefunden hat. Aber das wissen wir natürlich nicht genau. Vielleicht war es auch irgendetwas anderes. Das Absichtsvolle war dennoch anhand der Bewegung durch die Landschaft und der Fährte deutlich spürend sichtbar. Und als wir an der Brücke dann waren, die unter der Landstraße hindurchführt, da stieß die zweite Fährte von der Fähre wieder zum Rüden und beide durchquerten die Brücke, um dann dahinter, und das ist immer noch richtig dorfnah, gleich wieder in den Wald hinein zu laufen. Und sobald wir in dem Wald drin waren, dann kamen halt hohe Bäume und es ging so ein bisschen bergauf. Überall dieser schöne glitzernde Schnee. Es war wirklich sehr idyllisch und märchenhaft. Zogen die in das nah angrenzende Waldstück von dem Dorfkern. Und plötzlich stießen wir auf eine weitere Fährte und noch eine Fährte. Wir stießen auf Sitzplätze. Also, warum sage ich Sitzplatz, nicht Liegeplatz? Es waren dort Stellen, die plattgedrückt waren. Ja, aber der Schnee lag noch. Der Schnee war quasi komprimiert, aber nicht komplett weggeschmolzen. Hätte ein Tier mit einer hohen Körperwärme dort viele, viele Stunden gelegen, würde der Schnee darunter komplett wegschmelzen. Zumindest ist das aus meiner Erfahrung das Aussehen von lang benutzten Liege- oder Schlafplätzen. Also da wurde gesessen und plötzlich waren das so viele Fährten. Dieser Eindruck kann manchmal entstehen, wenn Tiere hin und her, kreuz und quer gehen. Aber das wurde immer mehr, sodass mein Eindruck war, ey, warte mal, hier sind nicht nur noch zwei Tiere unterwegs, hier sind mehr Tiere unterwegs. Und das bestätigte sich mit jedem weiteren Schritt, die wir der Fährte folgten. Und da konnten wir natürlich wunderbar unser Dreier-Team ausspielen. Und immer wenn die Tiere hintereinander liefen, sind wir auch hintereinander gelaufen und dann dreht ein Tier ab. Und somit auch einer von uns dreien. Und so waren wir ständig auseinander und zusammen. Und da die Spuren kreuz und quer gingen, sprich übereinander gelagert, sehr, 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 sehr schwer, möglich mit viel Zeitaufwand, aber trotzdem sehr, sehr schwer herauszufinden, wo ist jetzt genau die Fährte, auf der wir waren, die hineinführt und wo führt dann die letzte Fährte hinaus. Ja, man muss das Gebiet erstmal abzirkeln. Und was ich dann oft anwende, die Technik, die ich dann oft anwende, ist so den Hauptstromverlauf der Fährten zu folgen. Und dann ist es teilweise auch egal, ob ich die zurückverfolge, also die Tiere mir entgegenkommen, anhand der Fährte, oder mit den Tieren laufe, um irgendwo an einen Punkt zu kommen, wo die Fährte hier rausführt. Aus diesem, wir nennen es Spurencluster, aus diesem Haufen, aus diesem Chaos, ja. Und der Grund dafür ist, weil sobald Schnee liegt, ist meine Hauptintention, wenn ich eine frische Fährte finde, möglichst viel Strecke auch abzudecken. Weil kleine Situationen auseinanderzunehmen und zu entschlüsseln, zu interpretieren, die Situation hat man, oder die Möglichkeit hat man auch oft im Verlaufe des Jahres, wenn andere gute Substratarten da sind, nur wirklich an einem Stück so lang zu laufen, das ist in unseren Region hier sehr kompliziert. Und mit einem Grund dafür, was es so schwer macht, ist einerseits die Wilddichte oder die Bewegungsdichte an verschiedensten menschlichen oder tierischen Aktionen in der Nacht oder am Tag. Das heißt, Spuren können dann einfach verschwinden. Oder in einem anderen Zeitfenster geschehen sein, weil die Tiere sich auch oft dann auf gleichen Wegen wechseln bewegen. Ja, wie das bei Rehen auf jeden Fall der definitiv der Fall ist, weil die ein sehr kleines Territorium haben. Und ein weiterer Grund, der nicht zu vernachlässigen ist, der unsere Region hier sehr stark unterscheidet von Landschaften, in denen Trailing, also dem Tier folgen, bis man letztendlich vor dem Tier steht, teilweise sogar ein Job ist, auch heute noch. Nicht teilweise, sondern ein sehr gut bezahlter Job ist, in Safari-Parks zum Beispiel, in verschiedenen Ländern, auf dem afrikanischen Kontinent. Und viele, viele weitere Möglichkeiten, wo Leute sich als Spurenleser ihren Lebensunterhalt verdienen. Die haben in ihrer Landschaft erstens, wie gesagt, nicht so eine hohe Wilddichte. Das heißt, wenn ich dann auf einen Hirschrudel treffe oder auf eine bestimmte Antilopenart, dann ist das erstmal dieses Rudel in dieser Gegend hier. Das gleiche natürlich für Prädatoren. Und das Zweite ist, die haben oft Landschaften, die nicht ständig wechseln und ständig sich abwechseln von Hand, anhand ihres Substrates. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Kalahari denke, hey, da war Sand, Rasen oder leicht bewachsener Sand, ganz freier Sand, dann war die Qualität des Sandes vielleicht ein bisschen anders, aber was das Grundsubstrat anging, blieb das gleich. Und ähnlich ist es in Gebieten, wo ich Wälder habe, wenn mein Auge und mein ganzes System mit all den Möglichkeiten, die mir sinnlich zur Verfügung stehen, Spuren wahrzunehmen, Zeichen wahrzunehmen, sich einmal eingetunt haben und ich Training habe und Übung habe, vor allem in Bezug auf eine bestimmte Tierart, sprich aber viel Erfahrung, die darauf basiert, in einer Landschaft bin ich unterwegs, mit einer Tierart bin ich unterwegs. Umso größer wird meine Fähigkeit, dieser Spur wirklich zu folgen. Und das ist bei uns extrem komplex und schwierig, weil wir Laubwald angrenzend an Ackerfläche, angrenzend an bewohnte Flächen, wo gearbeitet wurde, wo Leute rüberlaufen, wo Spaziergänger rübergehen, dann Flächen, wo Nadelwald ist. Und selbst in den Wäldern ständig abwechselnde Substrate, weil dann die Baumarten wechseln. Also die ganze Landschaft geprägt ist von unserer Nutzung und dadurch die Substratarten sich die ganze Zeit ändern. Sogar wenn gerade alle Felder bestellt werden, der eine rollt mit der Walze, weil er eine Graslandschaft, weil er Gras aussät, der nächste Acker ist gepflügt, der nächste Acker ist aber schon geeggt. Das sind drei ähnliche Bodenarten, die dann aber einen völlig anderen Look der Spuren geben. Das heißt, auf dem einen Acker kann ich sie ganz, ganz deutlich sehen. Und auf dem nächsten Acker brauche ich Stunden, um 10 Meter zu machen, weil ich einfach der Boden so hart und komprimiert wurde. Jetzt als Beispiel, dass die Fährten kaum sichtbar sind. Und dieses abwechselnde, also dieses ständige Neu-Umgewöhnen für unsere Augen und für unsere anderen Sinne, wenn ich quasi Landschaft, Gegend scanne, ist sehr, sehr schwierig da auf dieser Fährte zu bleiben, vor allem bei Tieren, die Pfoten haben. Bei Schalenwild ist oft noch mehr sichtbar, weil es ein harter, wie ein Fingernagel eher ist, der einen richtigen scharfen, eine scharfe Kante, eine scharfe Linie im Boden abdrückt. Gut, kleine Ausschweifung in die Kunst des Trailings. Wir haben uns dann entschieden, wir haben dann eine Stelle gefunden, wo mehrere Tiere hintereinander aus diesem Spurencluster, aus diesem Spurenchaos da hinausführten. Und da mussten wir schon wieder anhalten, weil da plötzlich wieder mega, mega getrampelt war. Und an der Stelle wurde mir dann auch klar, warum höchstwahrscheinlich hier so viel Bewegung ist. Weil wenn du so viele Spuren übereinander hast, bedeutet das natürlich, hier wurde sich über längeren Zeitraum aufgehalten. Und da lag uns auf dem weißen Schnee lag genau noch ein Bein von einem Stück Dammwild. Und das ganz in der Nähe von der Mutterkuhherde, die dort steht, ganz in der Nähe von den Hühnerställen, ganz in der Nähe von dem Dorf, allerdings auf der anderen Seite stehenden Schafen. Und ich musste dann so einen Satz denken, in irgendeiner Doku habe ich den, glaube ich, gehört, wie, das war eine Schlagzeile oder eine Bildunterschrift, da stand, die Nutztierrisse, die, ach so, dass die sinngemäß, ja, dass die Wölfe, die Wildtiere immer mehr in Dorfnähe und teilweise schon im Dorfinneren reißen. Oh, da muss ich so schmunzeln. Ja, genau das ist hier wahrscheinlich passiert. Da muss ich wieder an andere Sätze denken, wie so, die Nutztierrisse nehmen prägnant zu, die Gefahr, dass dem Menschen irgendetwas passiert oder dass unsere Tiere einfach nicht mehr safe sind in unserer Kulturlandschaft, wächst stetig, wir müssen eingreifen, wir müssen etwas tun. Und dann sehen wir dort, trotz dieser ganzen Nutztiere, gerissenes Dammwild. Ganz in der Dorfnähe. Dann hätte ich dieses Bein nicht gefunden. Mein Eindruck war so eindeutig, ey, die planen hier gerade die Übernahme von Lübnitz. Hier wird gerade eine Dorfübernahme geplant. Hier wird der nächste Angriff geplant auf die Schafe oder auf die Kühe oder auf die Hühner. Also auch mein Eindruck war definitiv, der Grund des Aufenthaltes in Dorfnähe hat irgendwas mit diesen Nutztieren zu tun, um dort an Nahrung ranzukommen. Und das Dammwild hat dieses Zeichen, Fraßspur, hat dann einfach das Gegenteil bewiesen. Darüber hinaus sind wir weitergelaufen und haben es nun relativ raschen Schrittes von der Dorfnähe entfernt und laufen und laufen und laufen und immer wieder dieses gleiche Muster, dass wir es plötzlich mit sehr, sehr vielen Tieren zu tun haben, sehr, sehr vielen im Vergleich zu zwei. Also ich kam, die Maximalzahl, auf die ich kam, waren 6 Tiere, Individuen. Das war eine Stelle, wo klar war, okay, hier laufen jetzt zwei, aber nicht mehr. Aber es ist auch nicht einer, das kann man ziemlich gut feststellen, ob es ein Tier ist oder zwei. Ab drei wird es dann schon schwierig. Da ist dann eher meine Formulierung, okay, sind 3 Tiere oder mehr lang gelaufen. Und ich bleibe in meinen Schätzungen generell immer ein bisschen niedriger an, um nicht so zu Übertreibung zu neigen und was ich sowieso schon tue. Und hart, so nah wie möglich an den Fakten dran zu bleiben. Und wenn ich halt nur eine Stelle entdecke, in der 6 Tiere für mich, für meine Sinne deutlich erkennbar nebeneinander gelaufen sind oder hintereinander in eine Richtung, dann gehe ich davon aus, dass da so viele Individuen in dem Augenblick gewesen sind, wohl wissend, dass es eventuell auch 1 oder 2 Tiere mehr gewesen sein könnten. Und diesen Fährten folgen wir und folgen und folgen. Und so weiter wir laufen, umso klarer wird die Fährte. Umso klarer heißt, es kommt nicht schon wieder von links ein neues Tier rein oder kreuzt die Fährte oder es kommen uns wieder Spuren von vorne entgegen. Wenn wir die ausgelaufen wären, wären es wahrscheinlich alles Kreise gewesen, wo Tiere sich mal entfernen, dann wieder dazukommen. Also wenn ein Tier gerissen wurde, ist da sehr viel Bewegung in der unmittelbaren Umgebung dieses Risses, wo sich ausgeruht wird, wo dann wieder ein bisschen weiter gefressen wird und. Vor allem, wenn ich dann noch jagdunerfahrene Welpen dabei habe, weil Welpen so ein bisschen irreführend, weil die schon relativ groß aussehen und durch ihr langes, zottliges Fell für einen Laien sehr schwer zu unterscheiden sind von einem ausgewachsenen Tier. Aber von ihren Jagdfähigkeiten oder generell ihren Überlebensfähigkeiten sind sie definitiv noch Welpen, müssen noch eine ganze Menge lernen, bevor sie selbstständig werden. Und diese Fährte wurde dann eindeutig klarer. Also es waren wirklich nur noch eine Linie, wo ab und zu mal ein Wolf links nach links ausschert, ab und zu mal einer nach rechts ausschert und die führte uns immer weiter in so eine Dickung, also in eine Schonung rein, wo junge Bäume stehen und es wurde immer stiller. Und diese Stille war fast schon so, es war keine negative Stille oder keine drückende, beängstigende Stille, sondern es war eher so eine friedliche Stille. Und es wurde richtig ruhig, was oft in Schonung so der Fall ist und vor allem in der Winterzeit. Aber bevor wir dann auf diesen besonderen Platz stießen, war spürbar, dass hier was Besonderes kommt. Manchmal trifft es zu, manchmal trifft es nicht zu, aber in dem Augenblick ging mir das so. Und als wir dann immer tiefer in diese Schonung drangen, stießen wir plötzlich auf einen Platz, wo nach ein bisschen Rumgucken dann sich 4 Schlafplätze herauspellten, die waren so eindeutig zu erkennen, weil dort an diesen Stellen wirklich die ganze Landschaft weiß und inmitten dieser weißen Landschaft ein dunkler Fleck, denn dort war der ganze Schnee weggetaut unter den Tieren. Und interessant war, ich habe oft schon Liegestellen von Rudeln gesehen im Schnee und bisher meistens Stellen, wo die Tiere einzeln lagen, manchmal nah beieinander, wenige Meter entfernt, vielleicht die weitesten Liegestellen dann so 30 Meter entfernt und die nächsten so 4, 5 Meter. Aber an der Stelle konnte es kurz vorher nochmal bestätigen. Es waren also mindestens 6 Tiere. Ich glaube, bei der an der Sequenz dort, mit der ich mich da aufgehalten habe, kam ich auf 7. Aber ich lasse es jetzt mal bei diesen 6 Tieren und nur 4 Liegestellen. Da waren 2 Liegestellen, wo deutlich 2 Tiere gelegen haben. Und das kannst du ja im Nachhinein, wenn die Fährten das nicht eindeutig hergeben, nicht belegen, ob da nicht ein Tier an der einen Stelle gelegen hat, sich dann umgelegt hat und dann an der anderen Stelle. Das heißt, man darf nicht zu schnell 2 Tiere draus machen, aber anhand der Anzahl der Fährten vorher bin ich der Meinung, dass dort mindestens in 2 von diesen 4 Liegestellen 2 Tiere gleichzeitig drin gelegen haben. Und solche Liegeplätze, wenn man sie eindeutig identifiziert und vor allem dann auch noch sichtbar ist, wie viele Tiere dorthin und wieder weggegangen sind, das war an einer von den 4 Stellen ganz eindeutig sichtbar, an den anderen führten viele Fährten raus und rein. Was ich auch wiederum oft gesehen habe, schon so, mein Bild ist dann, dass sie da ruhen, schlafen und sich ab und zu mal besuchen, zusammen Sozialkontakt pflegen, rübergehen, kurz sich da am Fell kraulen, meistens wahrscheinlich dann die Jungtiere, die irgendwie den Alten auf den Sack gehen und da einfach Innerrudelaustausch stattfindet. Und genauer geschaut, in diesen Liegestellen drin finden wir sehr oft Haare. Und wenn wir genügend Haare haben, oder vor allem, sagen wir mal, die richtigen Haare, und die richtigen in dem Fall sind Haare mit Haarwurzeln unten dran, sind das auch wunderbare Genetikproben. Und dann war auch noch eine Urinstelle da, weil da, wo Tiere sich lange aufhalten, ist natürlich, irgendwann müssen sie sich auch mal lösen und irgendwo hinpinkeln. Und diese Urinstelle war flach auf dem Boden. Also das war nicht von Fehe und Rüde. Wenn wir Glück haben, haben wir also 2 Genetikproben anhand von Urin, eine von den Leittieren, eine von einem Rudelmitglied und vielleicht 3 oder 4 unterschiedliche Haarproben. Glück deswegen, weil wenn es eine kontaminierte Liegestelle ist, sprich da 2 Tiere gelegen haben und ich habe Haare von 2 verschiedenen Individuen in einer Probe drin, ist es sehr schwer feststellbar. Was sie dann feststellen, ist wahrscheinlich Rudelzugehörigkeit, Populationszugehörigkeit und dass es ein Wolf gewesen ist, aber nicht das Individuum, nicht die individuelle DNA. Und das ist besonders spannend, wenn solche Proben entstehen, weil dann, wenn die irgendwo anders wieder auftauchen, kann ich deren Lebenszyklus, Lebensdauer, Bewegungsradius und so weiter viel besser nachvollziehen. Außer ich habe GPS-Sender, was oft sehr teuer vor allem und aufwendig ist. Gibt es also nochmal, ist es eine zweite Möglichkeit, Aussagen zu treffen über längeren Zeitraum anhand einer individuellen DNA. Ja, und das hat eine Weile gedauert, ehe wir da uns weiter bewegen konnten, weil Haare suchen kann manchmal ein bisschen brauchen. Auf den ersten Blick geht es mir und vielen anderen auch so, dass man erstmal gar nichts sieht. Umso länger ich dann hinschaue, umso mehr Haare entdecke ich dann auch, und das kann bei mir jetzt noch länger dauern, weil ich bin inzwischen schon so kurz, beginnt diese Alterskurzsicht, Weitsicht, also ich bräuchte fast so eine Gleitsichtbrille oder so, ich finde es ja ganz schrecklich, aber es ist soweit. Ich muss jedenfalls, wenn ich Haare entdecken will, in schwierigen Boden, so auf 10 Zentimeter an den Boden ran. Ja, wenn ich zu weit weg bin, meine Brille auflasse, sehe ich die nicht, also muss ich ganz nah ran. Und das war ein bisschen anstrengend und hat etwas gedauert. Also wir haben diese Proben dort genommen und dadurch waren wir halt da etwas länger. Roxy und Dimitris waren dann im Umkreis unterwegs und haben noch hier und da ein paar Spuren abgecheckt. Aber immer wieder standen wir und haben so innegehalten oder ich musste sehr konzentriert da nach diesen Haaren schauen und diese Stille, die ich vorher wahrgenommen habe, die waren immer ganz, ganz präsent und ganz spürbar. Es war ein echt toller Ort, so das Gefühl, was der in mir produziert hat. Und erlebe ich oft so bei Liegestellen, dass es so ganz geschützte, friedliche Räume sind, die sie sich aussuchen. Und oft, sehr oft auch nicht weit weg vom nächsten Wanderweg, der aber nicht einsichtbar ist, also nicht sichtbar ist, sodass die umgekehrt natürlich auch Wanderer, Fahrradfahrer und so weiter auf dem Forstweg da nicht reingucken können. Deswegen die Tiere nicht sehen. Und ich glaube, selbst wenn sie es hätten können, sind diese Tiere vorausgesetzt kein Schnee so gut getarnt durch ihr geflecktes, gefiederliches fast gesagt, Fell, dass sie kaum sichtbar sind. Es ist echt abgefahren, wie die sich in die Landschaft so einbetten, farblich. Finde ich wirklich irre. Ja, und das waren jetzt circa 2,5 Kilometer von dem Dorf, also lass es vielleicht 3 gewesen sein, aber es hat viele, viele Stunden gedauert im Verhältnis zu der Nacht zuvor, diese Strecke zurückzulegen aufgrund dieser Spurencluster und dieser vielen Aktionen, die da stattgefunden haben. Und es war Zeit für Demetrius und Roxy zurückzugehen, um die anderen Kinder von Kindergarten und Schule abzuholen. Und ich durfte mich abseilen und noch den Spuren weiterfolgen. Und habe dann allein wirklich sehr lang nochmal gebraucht, um endlich an eine Stelle zu kommen, an der die Fährte eindeutig wegführte von dieser Situation wieder. Erinnert euch, so viel Strecke machen wie möglich stand bei mir an oberster Priorität. Habe unterdessen, währenddessen noch auf einem Feld ein kleineres Tier, also einer von den Jungtieren aus dem Rudel, beim Mäuseln gefährdet. Also wenn sie quasi nach Mäusen jagen auf so offenen Feldflächen, das tun sie auch sehr gerne. Und dann endlich wieder zwei frische Fährten gefunden, die zu dem Gesamtmuster passten, der ich folgen wollte. Und nach ein paar hundert Metern diese Spur auslaufend, waren sehr ähnliches Bild zu dem, was ich in der Nacht zuvor gesehen habe. Also wieder Fähre und Rüde, die gemeinsam durch die Landschaft sich bewegen. Und das war fantastisch, diesen beiden Tieren dann hinterherzulaufen, die wirklich durch dick und dünn, durch Schonungen auf schmalen Wildwechseln, Forstwege überquerend gelaufen sind und ein ähnliches Verhalten oder ein ähnliches Miteinander an den Tag gelegt haben, anhand der Fährten, wie in der Nacht zuvor, bevor sie nach Lübens gelaufen sind, sprich zum Rudel dazu gestoßen. Also meine Vermutung ist, dass die auf der Hochzeitsreise quasi einmal eingecheckt haben mit ihren Kindern, um sich dann wieder zu entfernen von dem Rudel, einmal kurz nach dem Rechten geschaut und weiter geht's auf unserer Hochzeitsreise. Und da war ich wieder. Auf der Hochzeitsreise von Fähe und Rüde mit vertrauten Sitz- oder Ausruhplätzen. Es waren wieder so nicht ganz weggetaute Liegeplätze mit kurzen Phasen, in denen sie sich getrennt haben. Dann läuft ein Tier aus dem Wald raus auf einem Acker, dreht eine große Schlaufe und blickt zurück in die Richtung, aus der die Fährte kam, um dann zu warten auf die Fähe, die anhand von der zweiten Spur in einem großen Bogen dazu kam. Also wieder so dieses Bild, beide laufen, machen so kurz ihr eigenes Ding. Er wartet auf sie in freudiger Erregung. Da ist sie, meine Geliebte. Die Hormone kicken. Also es hat sich alles so sehr nach Paarung und großen Wunsch nach Fortpflanzung angefühlt. Und immer wieder kleine Sequenzen, in denen sie sich synchronisieren, also hintereinander gehen. Und wirklich Tritt in Tritt, nicht nur mit den eigenen 4 Füßen, also Hinterfuß in den Vorderfuß links, Hinterfuß in den Vorderfuß rechts laufen, sondern gleich, also 2 Tiere hintereinander. Das sind immer sehr besondere Momente, finde ich. Dann nach ungefähr so 3, 4 Kilometern wirklich Bewegung im Wald mit langsamer Annäherung immer mehr an die Waldkante, hinter der dann eine große Ackerfläche begann und dann so nach einem Kilometer Acker die Landstraße wieder, die sie schon einmal überquert hatten oder besser gesagt unterquert hatten bei der Brücke. Es war die gleiche Straße, sie haben quasi so einen großen Bogen gezogen. Und dann führte die Spur schnurstracks über diesen Acker dann Richtung Straße rauf, aber an der Waldkante. Da war eine ganz interessante Stelle wieder. Das war mit so mein Highlight. Natürlich sind noch offene Fragen, ob meine Interpretation wieder wirklich so richtig ist, aber da bin ich jetzt schon mehrmals drauf eingegangen. Es ist jetzt wirklich nur eine Version von verschiedenen Möglichkeiten. Für mich die wahrscheinlichste. Denn an der Stelle, an der sie aus dem Wald rauskamen, da war eine Kürrung. Also eine Kürrung ist quasi eine Anlockfütterung, die von Jägern angelegt wird, um Schweine zu jagen, Wildschweine zu jagen. Und an dieser Kürrung riecht es natürlich immer lecker. Da ist immer viel los. Das ist eine der vielen Orte im Wald, die mit ziemlicher Sicherheit das Interesse der Wölfe lenken und haben, ähnlich wie diese Misthaufen, wie ich es am Tag vorher schon erlebt habe. Jedenfalls sind sie dort an dieser Kürrung und da wieder sehr schwer, exakt die ganzen Bewegungsmuster zu erkennen, weil viel hin und her gelaufen wurde und auch andere Tiere natürlich angelockt werden von der Kürrung. Und eine Stelle habe ich gefunden, in der wirklich nur eine Wolfsherde reinkam und da waren rote Blutstropfen im Schnee. Und was das sagen kann, und was es für mich war, am wahrscheinlichsten war in dem Augenblick, war das Östroblut der Fähe, dass das nur zu sehen ist in der Paarungszeit. Und in diesem gesamten Paarungszeitraum, nach den Angaben, die ich zumindest in der Literatur gefunden habe, ist der Eisprung, die Möglichkeit, Nachkommen zu produzieren, nur 2 Wochen lang, indem die Fähe dann sagt, jetzt ist es soweit, sie bestimmt den Zeitpunkt. Und das war eine dieser Stellen, wo ich habe das vorher schon ein einziges Mal erlebt, wo dann deutlich auch zu sehen war, dass sie sich da gepaart haben anhand der Fährten. Ja, plötzlich sind da 6 Fußabdrücke auf dem Boden. Ein Tier steht mit allen Vieren auf dem Boden. Das andere Tier hat nur die Hinterläufe auf dem Boden, weil die anderen oben auf dem Rücken der Fähe sind, vom Rüden. Das war da nicht so deutlich zu erkennen, aber so das Gesamtbild auch zu dem, was vorher passiert ist, es hätte durchaus sein können, dass das eins dieser Situation, weil vielleicht haben sie sich da gepaart oder erst später, an einem Ort, den ich dann her nicht mehr gefunden habe. Weil das war die einzige Stelle, wo ich Östroblut finden konnte, Östrogenblut. Und wie gesagt, nach dieser Situation dann schnurstracks auf die Straße zu, die Straße überquert und auf der anderen Seite wieder Richtung Süden. Das ist jetzt wieder die Richtung, aus der sie kamen, als ich die Fährte aufgenommen habe, dann schnurstracks weiter liefen und liefen und liefen und liefen und da ein ähnliches Bild wieder in den Tag legten, also das ähnliches Bild insofern, dass sie sich mal getrennt haben und mal wieder zusammenkamen. Da kam sogar noch ein drittes Tier mit dazu, keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkam. Die Fährte hätte man jetzt auslaufen müssen in die entgegengesetzte Richtung, um festzustellen, wo war dieses Tier vorher? Und es ist natürlich dann in solchen Situationen auf den ersten Blick erstmal nicht feststellbar, ob nicht 2 Tiere hier lang gereist sind und 1 Stunde später oder 2 Stunden später kommt ein drittes Tier, stößt auf diese Fährte, nimmt die Fährte auf anhand der Nase und folgt dann den beiden Tieren. Oder ob die sich wirklich getroffen haben live und dann genau in dem Augenblick, also alle 3 zusammen parallel gereist sind. Und diesen 3 Tieren dann, kurz nach der Straßenquerung, bin ich weitergefolgt. Und umso länger ich denen gefolgt bin, umso deutlicher war für mich erkennbar, dass die sich tatsächlich dort begegnet sind, getroffen haben, auf dem Acker, kurz nach so einer Straßenquerung. Als ob ein Tier vielleicht auf die anderen beiden gewartet hat. Jedenfalls ist es zu Fee und Rüde dazugestoßen und hat sich mit denen gemeinsam bewegt, weil die sich kaum getrennt haben. Die waren einfach wirklich exakt auf der gleichen Fährte über mindestens 4 oder 5 Kilometer. Oh, ich glaube, sogar noch länger. Ich müsste nochmal genau das ausmessen und nachgucken. Aber auf jeden Fall für einen sehr, sehr langen Zeitraum. Was dann wiederum der Theorie widerspricht, dass die Fährte nur geruchlich aufgenommen wurde und der dann so exakt dort dieser Spur folgt. Ja, es gab hier und da noch ein paar spannende Situationen, wo dann nochmal ein auf dem Acker diesen Weg lang gelaufen, der auch viel von Menschen benutzt wird, und gerannt und gerannt und gerannt und gerannt. Und plötzlich drehen sie ab auf dem Acker, machen so eine 50 Meter Schlaufe, um dann wieder auf den Weg zu kommen und weiterzuziehen. Und am Ende dieser Schlaufe, also an dem Turning Point, wo sie dann zurück auf den Weg gelaufen sind, da lag ein Rehbein wieder. Jetzt weiß ich nicht, ob die das vorher schon gerissen hatten und da nochmal gucken wollten oder ob sie Tatsache nur diesen zarten Duft von den Tierresten da wahrgenommen haben und das sie angelockt hat. Schwierig zu beantworten, die Frage. Auf jeden Fall gab es zwei, drei Situationen dann insgesamt auf diesem ganzen Track, wo Nahrungsreste zu finden waren, von denen Fraßspuren zu sehen waren. Ja, und das war dann der Moment, nachdem ich am Nachmittag das Dreifache an Strecke gemacht habe, wie zu dritt am Vormittag, war dann das der Moment erreicht, wo das Tageslicht langsam verschwand und ich mich habe abholen lassen von meinem lieben Papa, der mich dann immer aus irgendwelchen verborgenen Waldecken rausholt, wenn ich ihn anrufe und er natürlich Zeit hat. Und ich schweren Herzens diese Fährte an der Stelle verlassen musste. Und der zweite Teil dieses Tages hat also ein ganz anderes Gefühl als der erste, wo ja Liegeplätze waren und Fraßplätze und so und Rudelkontakt und so weiter. Beim zweiten Teil war eindeutig spürbar, okay, hier will ein Individuum, besser gesagt drei Reiseindividuen, die wollen Strecke machen. Also da ist dann einfach über lange, lange Geraden eine durchgehende Fährte mit mal ab und zu ein paar Stops. Also die hatten was vor, die wollten von A nach B laufen und Kilometer schrubben. Und am Tag 2 mit Licht, am nächsten Tag, wollte ich mal eine Methode ausprobieren, die wir uns schon ein paar Mal überlegt haben. Wir sind Greg und ich. Wir würden gerne, also du kannst ja zu Fuß laufen, zu Fuß bist du halt sehr langsam und vor allem, wenn du kurze Tage hast, schafft man einfach natürlich nicht so viel Strecke. Man kann nicht die ganze Zeit durchjoggen, weil die Spuren das auch nicht immer zulassen, dass man so schnell diesen Fährten folgen kann oder spannende Situationen sind, wo man sich aufhält, wo man mehr darüber erfahren will. Und die andere Möglichkeit ist ja, mit dem Auto zu fahren und dann hat man immer wieder so Strecken zwischendurch, wo man gar nicht weiß, was ist da vielleicht eine andere Fährte, die mir durch die Lappen gegangen ist, gewesen. Ist da zwischendurch noch irgendwas Krasses passiert? Also man dann an verschiedene Orte fährt mit dem Auto, um dann da die Gegend abzuscannen. Ist immer sehr unterbrochen. Man kommt natürlich auch nicht überall rein in den Wald. Wölfe bewegen sich anders durch die Landschaft. Sie sind zwar, queren zwar Straßen und laufen auch mal auf Straßen, aber doch auch oft querfeldein an Stellen, wo ich mit dem Auto einfach nicht hinkomme. Und dann natürlich, logische Schlussfolgerung, mal uns in Wolfsgeschwindigkeit bewegen und trotzdem flexibel sein, auch durchs Unterholz zu krauchen, und zwar mit dem Fahrrad. Also habe ich mich warm angezogen, mein Fahrrad geschnappt und bin durch den Schnee, musste leider feststellen, dass die Temperaturen gestiegen sind und der Schnee an vielen Stellen heftigst angefangen hat wegzuschmelzen. Und die Fährte vom Vortag war schon völlig aufgetaut. Es war eigentlich nur noch sichtbar, dass dort große, runde oder besser gesagt ovale Abdrücke im Schnee waren. Also ich konnte kaum noch Details und Feinheiten erkennen. Aber die Spur war noch da. Und da ich ja vorher schon so viele Kilometer auf dieser Fährte zurückgelegt habe, konnte ich da einfach nur diesen Kreisen queren. Das hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, wäre ich auf diese Fährte als Ausgangspunkt gestoßen, wäre ich der wahrscheinlich nicht gefolgt, die hätte ich als viel zu alt eingeschätzt. So wusste ich, okay, die ist 2, maximal 3 Tage alt und wollte ja noch wissen, okay, in welche Richtung führt die jetzt? Wie weit nach Süden gehen die? Und bin an dem Tag dieser Fährte noch gefolgt, solange ich konnte, und habe noch ein paar andere Sachen abgecheckt, wo ich wissen wollte, ah, gibt es da eine Verbindungslinie in ein bestimmtes Gebiet, um ein Gefühl zu entwickeln und auch natürlich Belege anhand der Fährten zu finden, die dieses Gefühl untermauern, wie groß ist eigentlich ihr Territorium und wie nutzen sie ihre Landschaft, wie nutzen die ihr Gebiet, weil wir in den letzten Jahren mit ziemlicher Sicherheit an bestimmten Stellen immer wieder Fährten gefunden haben und in vielen, vielen Situationen auch Fährten über längere Strecken verfolgen konnten. aber noch nie so wirklich wie so ein richtiges GPS-Halsband, das dir den kompletten Bewegungsradius, maximal Süd, maximal Nord, maximal Ost, maximal West, hier Rudelkerngebiet, wo sie sich gerade aufhalten, dort ziehen sie nur durch. Also solche Arten von Bewegungsmustern wiedergeben. Oder andere Situationen, wo sich zum Beispiel Rudelterritorien das nächste angrenzende Rudelterritorium beginnt. Das heißt, dort an diesen Stellen werden die Territorien markiert. Wie groß ist dieses Grenzgebiet? Weil es ist nicht eine starre, festgesetzte Grenze. Es sind oft eher verschwommene, sich organisch verändernde, im Laufe des Jahres organisch verändernde Landschaftsräume, würde ich fast sagen, wo es in vielen Fällen auch Überschneidungen gibt, die in einem Extremfall von zwei Schwestern in Polen, die telemetriert wurden, Überlappungen von bis zu 50% haben. Das ist jetzt vielleicht ein extremes Beispiel, ne? Aber früher, als ich angefangen habe, den Wölfen hier zu folgen, war in meinem Kopf eine Territorialgrenze immer eine Straße und da ist dann das Nachbarrudel nicht rübergegangen und das ortsansässige Rudel bis an diese Straße ran. Da wurde markiert mit Losungen und mit Kratzspuren und mit anderen Zeichen, die sie hinterlassen. Aber diese Grenze wurde nicht übertreten, aber das sind natürlich menschliche Ansichten oder Konzepte. So gehen wir mit Grenzen um. In der Tierwelt ist das viel, viel organischer und viel undefinierter. Es sind eher so Grenzbereiche, würde ich sagen. Also war das für mich eine einmalige Gelegenheit, eine frische Fährte aufzunehmen, Fähe und Rüde folgen zu können. All diese verschiedenen Verhaltensweisen. Ja, fast so wie zu bezeugen, also dieses neugierige, fast aufgekratzte Investieren und herausfinden, was geht hier ab, angelockt werden von diesem Misthaufen in dem Gut, in dem Bauernhof, wo die Schafe und die Ziegen standen. Dann diese Zärtlichkeiten immer wieder zwischendurch, dieses, oder sagen wir mal so, wenn wir es jetzt mal wertfrei ausdrucken, die soziale Interaktion zwischen zwei Tieren, die sich gemeinsam durch Landschaft bewegen, bis hin zu einer Bewegung in die Ortschaft hinein, für die es einen Nachweis gab, das Abchecken menschlich genutzter Flächen, wie diese eingezäunte Stelle dort, wo der Hund so laut markant war, um dann an Fraßstellen zu kommen, wo ganz, ganz viel Bewegung war und sich alle Tiere treffen, das gesamte Rudel sich dort trifft. Denn nur die erfahrenen Tiere machen wirklich so große Beute und in unserer Region würde Dammwild hier zu einer größeren Beute auf jeden Fall mit dazugehören. Dann Liegeplätze zu finden, wo richtig lange, lange Zeit lang, also vielleicht mehrere Stunden geschlafen wurde. Und dann wieder Stellen zu finden, wo es weitergeht, wo sie weiter diesen Raum nutzen und weiter einfach ihren Alltag, also Tag, im Sinne von in dem Fall jetzt Nacht, also ihre Aktivitätsphase, wo sie dann weitergehen, wo es sie weiterzieht durch Landschaft. Und im Nachhinein habe ich mir die Strecke mal angeguckt. Ich bin insgesamt an diesen 2,5 Tagen, also die halbe Nacht und die beiden darauffolgenden Tage, bin ich insgesamt 15 Kilometer reine Laufstrecke abgelaufen. Also jetzt nicht meine gesamte Laufstrecke, sondern zusammengerechnet die Bewegungslinie, die sozusagen nachvollziehbar war, gemessen anhand der Bewegungslinie dieser beiden Tiere, die dann später drei wurden und so. Aber jetzt, wenn wir von unserer Hochzeitsreise ausgehen, also Fähe und Rüde bewegen sich zusammen durch Landschaft und die Spur sieht immer aus, dass sie das gleiche Alter ungefähr hat, wie diese Spur, die ich ganz, ganz am Anfang aufgenommen habe. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit die gleichen Individuen, die sich dort durch Landschaft bewegen. Das waren insgesamt 15 Kilometer. Und wenn ich die 15 Kilometer zusammenrechne, dann komme ich, also nicht die 15 Kilometer zusammenrechne, wenn ich reine Laufzeit berechne, dieser 15 Kilometer, dann muss ich einmal ganz kurz nachschauen nochmal. Bei 10 km/h Durchmesser, das ist also im geschnürten Trab, das ist ungefähr ihre Durchschnittsgeschwindigkeit, die sie im Trab ihrer energiesparendsten Fortbewegungsmethode auf die sie ungefähr kommen, bin dann auf folgende Zahl kommen, also 15 mal 10 km/h sind 90 Minuten reine Laufzeit. Jetzt gab es ja nochmal hier und da ein bisschen investieren und da anhalten, also schlagen wir mal für das Rumdaddeln und kleine Schlaufen drehen, nochmal 1,5 Stunden drauf, das Doppelte sozusagen nochmal der reinen Laufzeit. Also wir bei 3 Stunden und dann haben sie da vielleicht noch geschlafen, 2, 3 Stunden, sind wir bei 5 Stunden. Wenn die also wenn der circa um 17 Uhr gesehen wurde, um 9 war die Sichtung im Dorf, da ist es ja gerade dunkel geworden, 17 Uhr, da hat er die Nacht gerade erst begonnen für diese Tiere. Das heißt, wenn wir jetzt mal 5 Stunden, was wirklich gut und hochgerechnet ist, da drauf packen, dann ist es ja erst 9 Uhr abends, da beginnt ja erst die Nacht. Also können wir da auch locker nochmal 2, 3 Stunden mehr Schlaf draufpacken, dann ist es erst um 12. Sie laufen eine so große Strecke, für die ich so lange gebraucht habe, einmal mit Fahrrad und zweimal zu Fuß, noch nicht mal in einer halben Nacht. Und da das alles, da ich alle Orte, die ich zwischendurch so touchiert habe, an denen ich vorbeigekommen bin, schon kannte und da wir regelmäßig dort auch schon entweder Wolfssichtung hatten oder selber Spuren und Zeichen in den letzten Jahren gefunden habe, an einigen Orten mit ziemlicher Verlässlichkeit oder auch regelmäßig benutzte Straßenquerung, wie an der einen, von der ich erzählt habe, wo die Urinmarkierung war, hat es mir zum ersten Mal nochmal so einen, ist schwer in Worte zu fassen, so einen guten, fassbaren Eindruck gegeben, wie groß einerseits ihr Revier ist, obwohl ja hier in Deutschland die Reviere als mit zu den kleinsten Wolfsterritorien weltweit gehören, aufgrund der hohen Wilddichte. Und trotzdem, gemessen an unseren Kapazitäten, ist es immer noch groß. Und wie schnell, wenn ich also an der einen Stelle eine Spur finde und dann mit dem Auto 20 Minuten lang in die andere Ecke des Revieres fahre und da auch eine Spur finde, kann es durchaus sein, dass es immer noch das gleiche Tier gewesen ist, weil es innerhalb von wenigen Stunden so eine große Strecke zurücklegen kann. Vor allem, wenn es dann auch noch querfeldein eingeht, also man dann fast Luftlinie laufen kann, wenn man ganz genau weiß, wo man hin will. Also das hat so die Erfahrung, diese 2,5 Tage hat so viele Fragen bearbeitet und ich sag mal, es gab nochmal so ein toller Eindruck und Erlebnisse, die dazu beigetragen haben, nochmal ein klareres, deutlicheres Gefühl, nochmal das greifbarer zu machen, was es bedeutet, in einem Wolfsterritorium unterwegs zu sein. Und natürlich hat es nochmal mich diesen beiden Tieren wieder näher gebracht, in der Hoffnung, also dass ich habe noch nicht mal ein Gefühl dazu, ich weiß es einfach nicht, ob das die Tiere waren, mit denen ich so eng 2 Jahre zuvor unterwegs gewesen bin. Aber irgendwie hat mich das diesen Tieren nochmal näher gebracht. Und ich habe so das Gefühl, zu dem Rüden hatte ich das Gefühl, dem mich auch am meisten gefolgt, dass wir uns schon kannten, er mich besser als ich. Aber es war auch nochmal ein schöner, das zweite Highlight eigentlich in diesen 2,5 Tagen, so diese Intimität, die da plötzlich zwischen mir und diesen Tieren passiert. Und es klingt immer so schnell so abgedroschen und irgendwie so kitschig, man kann es irgendwie nicht in unkitschige Worte packen. Aber vielleicht ist euch klar, ich habe ja jetzt da ziemlich viel Zeit auch aufgewendet im Herausfinden dieses Tracks. Mir Fragen stellen, jetzt auch in der Erklärung dessen, also wie viel Arbeit sozusagen, wie viele Stunden Wahrnehmung erstmal da drin ist, bevor ich so eine Interpretation rausknallen würde. Und diese Wahrnehmung ist gekoppelt an eigene Erfahrungen, die wiederum aufbaut auf viele, viele andere Erfahrungsräume, die in den Jahren zuvor in der gleichen Landschaft mit der gleichen Tierart passiert sind. Ja, also mein Gefühl war, ich war ganz erfüllt und selig danach und umso trauriger dann 2 Wochen später am 21. Dezember, als ich die Nachricht erhielt, dass ein Wolf überfahren wurde an einer Straße, der genau zu dieser Bewegungsrichtung passt. Die Straße verläuft mitten durch das Kerngebiet dieses Rudels und vermutlich war es einer der Jungtiere, der genau zu diesem Rudel gehörte. Könnte in der Jahreszeit auch gut ein durchziehendes Tier gewesen sein, das sich einfach nicht auskannte in der Region. Das werden irgendwann vielleicht die Genanalysen ergeben, weil diese Tiere, die überfahren werden, die landen alle, wenn sie gefunden und gemeldet werden, natürlich im IZW, im Institut für Wildtierforschung, werden da untersucht und die Daten des jeweiligen Tieres werden aufgenommen. Da gibt es spannende Erkenntnisse, die sie über die Jahre herausbekommen haben zu unseren Wölfen. Und vielleicht komme ich ja an die Informationen ran. Mich würde sehr interessieren, was die Genanalysen ergeben haben zur individuellen Erkennung dieses Tieres. Vielleicht habe ich sogar Haare oder eine Probe aufgesammelt, die genau von diesem Tier gewesen ist. Ja, mich hat es sehr gepackt, diese Strecke, dieses Laufens. Und vielleicht ist das auch der Grund, ja, weil wir das in den letzten Jahren ja immer wieder häufig gemacht haben und übers Jahr verteilt beim Wolfstracking, bei unseren Spurenleserkursen, in jeder freien Minute, die wir ehrenamtlich uns beteiligen am Wolfsmonitoring hier vor Ort oder die wir einfach aus eigenem Interesse irgendwo hingehen, um die Faszination dieser Spuren zu folgen. Vielleicht sind das auch so mit, macht das jetzt nochmal mehr Sinn, wenn ihr da auf meiner Reise jetzt so mitgegangen seid und das für euch lebendig genug war, dass ich euch so ein kleines Stück mitnehmen konnte, warum mich das so aufregt, wenn Meinungsmache über diesen Wolf so stattfindet, vor allem von Leuten, wenn es so weitergelabert ist oder Leute, die definitiv niemals so viele Stunden wirklich Zeit investiert haben, um sich selbst die Frage zu beantworten, wer ist diese Tierart wirklich? Und ist das, was ich gehört und gelesen habe und was mir andere Leute erzählt haben, wirklich so passiert? Oder wie viel dieser Geschichte, wie groß ist der Teil dieser Geschichte, die ich gehört habe, schon die eigene Interpretation der Person, die dort es erlebt hat? Weil jeweils die Brille des Betrachters, der Betrachterin in dem Augenblick natürlich die Wahrnehmung und auch später die Erinnerung beeinflusst. Mein Empfinden ist ein anderes und wenn ich nachbohre in den Erzählungen von anderen Menschen oder in Beobachtungen von anderen Menschen, finde ich auch viel Bestätigung, dass die Fluchtdistanz sich bei unseren Wölfen so auf 100, 150 mal 200 Meter befindet, wo sie sich dann sicher fühlen, wo sie aufstehen, irgendwo weggehen. Wahrscheinlich nochmal anders, wenn sie jetzt irgendwo schlafen, versteckt. Aber ich sag mal, ein Wolf sitzt auf dem Weg, das hat nämlich ein Freund von mir. Auf 150 Meter hat er ihn erst gesehen, weil er dachte, es wäre ein Grasbüschel. Und als er so auf diese Distanz herangekommen ist, ist der Wolf aufgestanden und weggelaufen. Und das höre ich häufiger, ganz anders als die Geschichten, wo man hört, der Wolf ist mir gefolgt. Was natürlich auch mal sein kann, aber da wollen wir jetzt nicht reingehen, was da die Gründe sein können für solche Situationen. Oder wo der Wolf, der kommt uns zu nah. Ich glaube nicht, dass der Wolf uns zu nah kommt. Der hat eine andere Fluchtdistanz hier in unserer Kulturlandschaft, als bekannt war vorher. Weil er natürlich ständig auch von Menschen umgeben ist, weil er sich selbst Nahrung beschaffen muss. Das wiederum kostet Energie und ist teilweise gefährlich. Also versuche ich, meinen Energieausschuss so gering wie möglich zu halten, um nicht ständig fressen zu müssen. Also bleibe ich dann auch liegen oder stehe nur dann auf, wenn es wirklich nötig ist. Ich weiß nicht, ob Jagd dafür notwendig ist, um dem Wolf die Scheu zu nehmen und die Fluchtdistanz zu vergrößern. Und viele weitere Vorurteile, die es gibt gegenüber dieses Tier, sei es Dorfnähe, sei es Nutztierrisse, sei es der Fokus auf dieses prädatorische, blutige Bilder, zähnefletschende Wolfsbilder in den Zeitschriften, das ja zu diesem Tier gehört. Klar, es ist ein Beutegreifer und da liegt meist ziemlich viel Blut und es sieht echt teilweise übel aus, wenn da Tiere zerrissen in Straßennähe auf dem Acker liegen und die ganzen Krähen und Raben drauf rumhocken am Tag, bevor nachts dann die Wölfe kommen, um die Reste zu verwerten. Oder ich in einen Schafstall komme und da liegen meine ganzen toten Schafe. Das ist unglaublich brutal und ätzend und erstmal für uns wahrscheinlich verstörend, weil wir das so selten sehen heutzutage. Früher gehörte das ja viel mehr zu unserem Alltagsbild. Aber so was mein eigentlicher Punkt ist, dass aber 95% der Lebenszeit dieser Tiere aus ganz anderen Erlebnissen, Tätigkeiten, Handlungen, Verhaltensweisen besteht. Und wirklich der blutrünstige rote Teil einen ganz kleinen ganz kleines Zeitfenster letztendlich einnimmt des gesamten Tagesgeschehens. Und das wird, da kommt in meinen Augen oft komplett ausgeblendet. Also ich freue mich auf jeden Fall über ein Feedback von euch, ob ihr euch mitgenommen gefühlt habt, ob ihr was mit anfangen konntet. Denn meine Überlegungen oder meine Herangehensweisen, die könnt ihr natürlich eins zu eins anwenden auf andere größere Säugetiere in eurer Landschaft vor eurer Haustür. Und Rehe sind bestens geeignet. Rehe könnten so viel über uns Menschen beibringen und über die Fähigkeit, sich zu verstecken und auf kleinem Raum sich so gut auszukennen wie kein anderes größeres Säugetier. Und zu jeder Tierart gibt es bestimmte Lehren oder bestimmte Dinge, die einfach richtig, richtig gut können, von denen wir was lernen können. Und immer wieder auch, da sie ja da sind, leben sie anscheinend mit uns ziemlich gut. Manche vielleicht nicht so gut, aber die, die sich über einen langen, langen Zeitraum immer wieder angepasst haben an unsere Form der Landschaftsnutzung und nicht bedroht sind, ausgestorben sind, oder nur ganz, ganz selten hier irgendwo vorkommen, sondern die die ganze Zeit, residential, wie heißt es auf Deutsch, da heimisch sind, deinen direkten Nachbarn, ja, die kommen gut klar mit der Anwesenheit der Homo sapiens sapiens. Wir wissen zu wenig über die. Wir haben Ideen, Gedanken, Vorstellungen im Kopf, die in vielen Situationen nicht den Tatsachen entsprechen. Und um diese alten Muster aufzulösen, da können uns solche Momente einfach hervorragend dienlich sein, um Natur besser zu verstehen, um mehr in Kontakt zu kommen mit ihr. Mit ihr meine ich mit der Großen, mit unser aller Mutter, mit der Mutter Erde da draußen. Unser aller heißt die auch die Mutter der Wölfe, die Mutter der Rehe, die Mutter der Vögel, die Mutter der Menschen, die uns einfach täglich nährt und die gerade schwer krank ist. Das darf man einfach immer, das darf man eigentlich an keinem einzigen Tag vergessen. Und die mit Füßen getreten wird und die in deren Gesicht Müll gekippt wird, die braucht uns gerade. Die braucht unser Verständnis, die braucht unsere Fähigkeit, uns selbst zu hinterfragen, damit wir vielleicht in Zukunft nachhaltigere Entscheidungen treffen und unsere Kinder mit einem anderen Naturkontakt, mit einer anderen Verbindungskultur aufwachsen sehen, als das in unserer Generation oder in den vorlaufenden Generationen, vor allem in der westlich geprägten Welt, die ja auch hauptverantwortlich ist für die ganze Situation, in der wir uns gerade befinden, da vielleicht eine Gegenbewegung auslöst. Ja, also raus mit euch, Leute. Wenn ihr nicht wisst, wo die Fährten sind, fragt die Vögel. Und große Hoffnung setzen wir doch garantiert jetzt nach diesen zwei Podcasts, wie sagt man, egal, nach diesen zwei Aufnahmen in mehr Schneefenster in diesem Jahr. Gehabt euch wohl und bis bald, euer Fologe Paul.